hören in anderen Worten den Podcast der Move GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
Hallo, herzlich willkommen. Eine neue Folge Podcast in anderen Worten. Der Podcast, der sich mit dem wahrscheinlich zukunftsträchtigsten Thema der nächsten 10 Jahre beschäftigt, nämlich gesunde Arbeit. Und das liegt nicht nur an Corona oder dergleichen, sondern schlichtweg daran, dass Gesundheit einer der treibenden Werte werden wird. Unabhängig dessen, das ist ein Podcast, wo wir Menschen treffen, wo Menschen sich austauschen, unterschiedlicher Fachexpertise, und diese Menschen haben Meinungen. Diese Meinungen gehören ihnen selber und deswegen reden wir auch ein bisschen so, wie uns der Mund gewachsen ist. Wir haben alle berufliche Hintergründe, deswegen kann es auch mal sein, dass wir den ein oder anderen Firmennamen erwähnen, aber nichtsdestotrotz, eigentlich geht es hier um den fachlichen Austausch und um zu zeigen, wie vielschichtig und breit gesunde Arbeit eigentlich sein kann. Und gerade beim Thema vielschichtig und dann aber auch ausgeprägt mit hoher Expertise und einem ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich dem Thema der Psychologie und daraus folgender Motivation, habe ich heute einen wunderbaren Gast bei mir. Frau Jackel ist bei mir, live zugeschaltet aus Österreich, und wir fangen direkt an, das Land der 1000 Titel, Frau Jackel. Wir hatten gerade schon kurz Spaß darüber. Eigentlich hätte ich sagen müssen, Frau Magister Jackel. Frau Jackel, Sie sind Diplompsychologin und haben eine Zusatzqualifikation im Bereich Arbeitspsychologie. Genau. Und wir reden heute über das Thema Arbeitsmotivation. Vielleicht erstmal ganz herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Ja, also wir freuen uns auch. Ich habe tolle Sachen über Sie gelesen und ich verfolge Ihre Entwicklung bei LinkedIn auch wirklich sehr interessiert mit. Das Spannende ist für mich auch mal ein bisschen über die Grenze im wahrsten Sinne des Wortes zu gucken, nach Österreich, wo ich weiß, auch dort gibt es massive Entwicklungen im Bereich Prävention, im Bereich gesunde Arbeit, teilweise schon traditioneller, als es sie auch in Deutschland gibt, aber auch spezifischer. Das mag ein bisschen am Sozialversicherungssystem liegen, es liegt aber, glaube ich, auch an grundlegenden Erkenntnissen. Und nichtsdestotrotz, Sie haben angegeben, dass Sie ein ganz tolles Motto haben, und das interessiert mich natürlich. Ihr Motto ist, lieber zack, zack, statt wischiwaschi. Woher kommt das denn?
Ja, das Motto begleitet mich schon sehr lange. Damit bin ich eigentlich aufgewachsen, weil es ein bisschen ein Motto ist, das ich von meinem Vater mitgenommen habe, indem er zu mir und meiner Schwester gesagt hat, er hätte gerne, dass wir Zack-Zack-Mädchen sind. Also im Sinne von lieber ein bisschen weniger nachdenken und nicht ewig irgendwie drinnen hängen, sondern halt dann einfach mal Entscheidungen treffen und einfach mal dann Dinge tun. Und das ist was, ja, damit bin ich aufgewachsen, und das weiß ich mittlerweile auch, dass das meine Kundinnen und Kunden sehr an mir schätzen.
Ich glaube auch, und da möchte ich niemand anderen auf die Füße treten, aber ich erlebe natürlich auch, dass Psychologie, Arbeitspsychologie sehr, sehr vielschichtig sein kann. Viele Dinge müssen bedacht werden, viele Einflussfaktoren sind da, und dadurch kann es halt auch mal zu, sagen wir mal, längeren Analysen, längeren Gesprächen und Konsorten kommen. Und der Wille von dann vielleicht auch einfach Unternehmenskunden ist ja, boah, sag mir doch jetzt bitte, was ich machen soll einfach. Aber so einfach geht das ja nicht. Und das ist auch ein bisschen meine Überleitung. Sie haben nämlich neben Ihrer eigenen Tätigkeit als Arbeitspsychologie Jackel, das ist der Firmenname, noch eine andere Geschichte, und die finde ich super spannend. Das ist eigentlich ein Netzwerkgedanke, so wie ich es verstanden habe. Sie haben nämlich das Netzwerk Pioniere der Prävention. Und da können, mein Verständnis, ergänzen Sie gerne gleich, da können BGMler mit bestimmten Herausforderungen dazukommen und besprechen diese Herausforderungen miteinander. Das heißt, sie lösen Herausforderungen im Netzwerk. Super Ansatz, muss ich sagen. Ja, also das ist wirklich, ja, wir können uns eine dicke Scheibe davon abschneiden. Kleiner Gruß an alle Unternehmen da draußen. Immer dann, wenn Unternehmensnetzwerke entstehen zum Thema gesunde Arbeit, entstehen meistens auch sehr, sehr gute Ergebnisse danach. Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Aber was sind denn so ganz klassisch die größten Herausforderungen, mit denen BGMler auf Sie zukommen, wenn Sie im Netzwerk Pioniere der Prävention unterwegs sind?
Also das sind einerseits mal so Herausforderungen, die sich, sage ich mal, aus der Psychologie heraus ergeben. Das heißt so schwierige Beratungssituationen, wenn man so das Gefühl hat, man rennt gegen eine Wand. Man schafft es nicht, Führungskräfte von Gesundheit oder von seinen Angeboten zu überzeugen. Man schafft es nicht, selbstbewusst sein Thema zu verkaufen. Das ist so das eine Ding, wo ich sage, okay, da kann ich einerseits mit psychologischem Fachwissen helfen und natürlich mit meinen über 10 Jahren Unternehmertum, die ich da jetzt schon hinter mir habe. Und eben auf der anderen Seite, was Sie eh auch angesprochen haben, eben diesen Netzwerkgedanken. Ganz viele Leute, die im BGM sind, die sind ein bisschen Einzelkämpfer. Das heißt, egal, ob sie jetzt in einer Firma sind und dort alleine dafür zuständig sind oder als Beraterinnen im Feld sind und dort alleine sind, ja, die fühlen sich dann ein bisschen so alleingelassen und haben eben, wenn sie Fragen haben, wie sie bestimmte Dinge lösen sollen, das sind einfach Kleinigkeiten, dann wissen sie nicht, an wen sie ansprechen sollen. Und das ist dann eben so ein schönes Netzwerk, was da jetzt wirklich schon seit über einem Jahr existiert, wo man sich dann eben gegenseitig auch helfen kann, wo man sich dann eben gegenseitig unterstützen kann mit, keine Ahnung, sowas wie, ach, was schreibe ich denn in ein Angebot rein für diese und jene Zielgruppe? Ich bin mir nicht sicher, was hier besser passend wäre. Oder darf ich diesen Stundensatz denn eigentlich nehmen? Oder wer kennt sich denn mit Zoom-Webinaren aus? Ich habe diese Funktion nicht verstanden. Also manchmal sind es so Kleinigkeiten, die man einfach braucht. Und wenn man nicht in so einer großen Firma wie bei Ihnen arbeitet und viele Kolleginnen und Kollegen hat, die irgendwie ähnliche Dinge machen, dann ist man schnell mal am Ende mit seinem Latein, wenn man eben nicht in so einem Netzwerk aufgefangen wird.
Also finde ich wirklich gigantisch gut, kriegt 2 Daumen von mir. Ja, wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Ich glaube auch, dass das ein Problem ist. Und wir haben hier schon auch eine klare Aussage, nämlich kooperieren statt verlieren. Ja?
Absolut.
Und das gilt in Deutschland, vielleicht auch da mal generalistisch gesagt, ich wiederhole es immer wieder, wir haben 3,2 Millionen Unternehmen in Deutschland. Wir können jetzt gerne ganz großzügig 2 Millionen von der Liste nehmen und sagen, das sind alles Einzelberufler. Die haben übrigens auch ein Recht auf gesunde Arbeit, aber mal angenommen, dann bleiben noch immer 1,2 Millionen. Eine Move hat 450 Kunden, damit sind wir fast die größten Dienstleister für BGM in Deutschland. Naja, und 450 versus 1,2 Millionen, da müssen wir nicht mehr lange drüber reden. Das kriegen wir nicht hin. Ja, das schaffen wir nur in Netzwerken. Und wenn Sie ein so gut ausgerichtetes Netzwerk haben, dann finde ich das absolut fördernswert. Ich würde aber mal gerne eins nachfragen, das finde ich nämlich spannend. Unser heutiges Thema ist Arbeitsmotivation fördern und zwar auch in dezentralen Teams. Jetzt nehme ich mal ein paar Anleihen raus. Also irgendwo ist so ein Netzwerk ja auch ein dezentrales Team, denn sie werden ja nicht alle zusammensitzen. Das ist das eine. Das andere ist, aus einem Netzwerk kann ja auch ganz schnell eine Community werden. Und das ist irgendwie so mein Eindruck, dass das ein ganz motivationaler Effekt ist, nämlich Mensch, ich bin plötzlich nicht mehr allein. Und wenn die Frage mag noch so klein und noch so, sagen wir mal, amateurhaft sein, es gibt jemanden, der sich ein bisschen um mich kümmert. Also ich schaffe es, dieses Teamzusammengefüge irgendwie besser für mich zu kriegen. Ist das was Sie bewusst da sich reingedacht hatten? Also dass das irgendwie auch ein toller Effekt davon sein könnte?
Definitiv. Also ich kenne es ja selber von mir. Wie gesagt, ich bin seit über 10, 11 Jahren selbstständig und davon viele Jahre eben auch solo selbstständig gewesen und eben die Möglichkeit gehabt, mit niemandem mich wirklich auszutauschen, ab und zu halt bei Fortbildungen. Und da habe ich gespürt, wie wichtig es ist, eben diese Motivation auch aufrechtzuhalten. Und das ist gar nicht so einfach alleine. Und deswegen war es mir wichtig, eben bei der Gründung von den Pionieren der Prävention hier wirklich eben auch ja diesen Gedanken mitzutragen, wie wäre es, wenn man eben jederzeit Kolleginnen und Kollegen fragen könnte, die regelmäßig sieht, von denen auch mal positives Feedback erhält zu den Dingen, die man dann hier macht. Und nicht nur immer auf die Kundinnen und Kunden zu warten, sondern sich eben dann auch gegenseitig zu unterstützen. Und das ist definitiv etwas, was mir da ganz, ganz wichtig ist.
Ist das, also Sie haben übrigens einen, muss ich mal ein bisschen vorspulen gerade, sorry, in meinem Gedankengang. Sie haben ein Buch geschrieben, und zwar Aktiv führen, so schaffen Sie motivierende Arbeitsbedingungen. Von und mit Frau Jackel. Und ist das etwas, wo Sie sagen, das ist ein übertragbarer Effekt? Das würden Sie gegebenenfalls auch in dezentralen Teams, wir reden mal von Filialisten oder von Unternehmen mit mehreren Standorten, Außendienstlerteams, würden Sie das da genauso empfehlen? Also ein Netzwerktreffen nur, um eher das Community-Gefühl wieder nach oben zu bringen oder auch wirklich, um Fachthemen zu bearbeiten?
Sowohl als auch. Also ich finde es extrem wichtig, dass eben auch bei so dezentralen Teams, was wir jetzt so aufgelistet haben, dass da regelmäßig die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen. Einerseits zu Fachthemen und hier sozusagen einfach Fragen zu klären, die möglicherweise eben mit bei anderen Satelliten schon geklärt sind. Und andererseits eben auch, und das finde ich extrem wichtig und das darf nicht verloren gehen, vor allem im Homeoffice ist das wieder ein Thema, diese informelle Kontakt. Eben dieses, ich werde wertgeschätzt als Mensch für das, was ich bin in dieser Gruppe, in diesem Team. Und das ist etwas, was eben gerade bei dezentralen Teams, was ich so auch gelernt habe so in den letzten Monaten, ganz, ganz viel untergegangen ist und worauf leider sehr viele, in dem Fall jetzt Führungskräfte, vergessen, eben auch diesen Part zu fördern. Die fördern dann immer diesen fachlichen Austausch und machen schon Fixes und Abteilungsbesprechungen und schaffen das vielleicht ganz gut, das auch in dezentralen Teams hinzubekommen. Aber eben dieser informelle Charakter, das ist häufig etwas, wo die dann eben auch fachliche Unterstützung von uns brauchen, wie sie denn das dann auch fördern können. Und das darf man nicht unterschätzen, das ist extrem wichtig für die Motivation.
Schön. Das war der Anlass, auch das Buch zu schreiben? Oder haben Sie gesagt, ich sehe genau diese Herausforderung und wir müssen eigentlich anfangen, besser zu begreifen, wie die Motivation in dezentralen Teams funktioniert, beziehungsweise wie die Arbeitsmotivation im Allgemeinen funktioniert? Denn ich glaube, es ist ein vernachlässigter Aspekt, muss ich sagen. Also war das Ihr Grund?
Nein, also das Buch selber sozusagen hat viele Kapitel, wo es eben auch um dezentrale Teams geht, aber es ist wirklich grundsätzlich für Führungskräfte geschrieben, die bewusst motivierende Arbeitsbedingungen herstellen wollen. Und meine Idee dahinter war eigentlich, dass ich gesehen habe, wenn ich mit Führungskräften gearbeitet habe, vor allem jetzt in meinem Kontext, Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, habe ich gesehen, dass viele Führungskräfte, denen fehlt natürlich das psychologische Fachwissen, klar. Die meisten Führungskräfte lernen das ja nicht, sondern die stolpern halt so rein in ihre Funktion. Und viele Führungskräfte sehen auch nicht, was andere Führungskräfte machen, um eben gute Arbeitsbedingungen herzustellen. Das heißt, denen fehlt so ein bisschen der Blick über den Tellerrand. Die haben vielleicht so ein bisschen in ihrer eigenen Vergangenheit was erfahren, wie das ihre früheren Chefs und Chefinnen gemacht haben. Das können sie weitergeben. Aber sie haben wenig Blickwinkel nach außen. Und die Idee von dem Buch war dann hier wirklich ganz, ganz viel sozusagen zusammenzusammeln. Einerseits psychologisches Fachwissen, sehr einfach runtergebrochen und erklärt, kombiniert mit ganz, ganz viel verschiedenen Praxisbeispielen aus unterschiedlichsten Branchen, verschiedensten Konstellationen, sodass man sich als Führungskraft, wenn man es liest, sich überlegen kann, ist das ähnlich bei mir? Was kann ich denn davon umlegen und sich da Ideen und Anregungen holen kann, einfach wie es andere schon gemacht haben? Und damit habe ich dann die Möglichkeit, das leicht weiterzugeben.
Finde ich einen total tollen Gedanken. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Also wir haben eine Menge Führungskräfte in der Betreuung und auch schon betreut. Ich selber, aber auch alle meine Kolleginnen und Kollegen. Teilweise haben wir Psychologen hier, teilweise haben wir Sportwissenschaftler hier, teilweise haben wir BWLer hier. Unisono ist eigentlich eine Rückmeldung und bitte, also die Masse meint nie den Einzelnen, wie man so schön sagt. Es fehlt manchmal an Basics und zwar im Rahmen der Einstellung. Also ich bin jetzt eine Führungskraft, das besteht aus Führung plus Kraft und ich werde mich mit dem Thema Führung jetzt wirklich isoliert auseinandersetzen müssen. Am besten sogar täglich und zwar nicht nur im operativen Doing, sondern auch, um darin besser zu werden. Und dann gehört der Bereich der Motivationspsychologie, der Arbeitsmotivation da genauso mit dazu, wie alle anderen Themen, die Führung so betreffen. Und dann auf der anderen Seite aber auch der technisch-fachliche Bereich, nennen wir ihn mal so. Und da geht es nicht darum, wow, ich bin besonders gut in dem und dem gewesen und deswegen mache ich das jetzt einfach noch weiter als Führungskraft, sondern manchmal habe ich das Gefühl, es fehlen wirklich Basics. Wir reden von Management-Basics, also Arbeitsorganisation, Zeitplanung, Entscheidungsmatrizen, wirklich auch Erfahrungen reinbringen. Und daher kommen ja auch viele dieser Management-Weisheiten. Und ich habe immer wieder den Eindruck, und deswegen nehme ich es auch mal als Schuld von den Führungskräften weg, das wird nicht ausreichend bedacht bei der Benennung zur Führungskraft. Also müssten die jetzt nicht eigentlich erstmal Führung ein bisschen studieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Kann man leider nicht. Also Führung kann man nicht studieren. Klar, ich kenne auch die MBAs aus St. Gallen und Konsorten. Das ist alles nett. Aber wir wissen auch, was die kleine Schwester von nett ist. So, und deswegen ist das eigentliche Thema, das ich dahinter sehe, ich brauche einen Schwerpunkt in meiner Führungsarbeit. Wenn ich jetzt noch besondere Herausforderungen habe, wie dezentrale Teams, und Sie haben ein ganz super Stichwort gegeben, das wird uns über die nächsten Jahre begleiten, Homeoffice. Was ist wichtiger? Ist das Fachliche, das Aufgaben delegieren, das Abarbeiten, die Effektivitätssteigerung? Ist die wirklich so wichtig oder ist es nicht vielleicht viel wichtiger, den Menschen im Homeoffice das nötige Maß an Motivation zu vermitteln, damit sie weiter Spaß an ihrem Job haben? Denn diese Bindungsfaktoren mit mal schnell einen Kaffee zusammen an der Kaffeemaschine, das wird eine teure Angelegenheit im Homeoffice.
Ja.
Also glauben Sie, dass das die zentrale Herausforderung ist, Arbeitsmotivation im Homeoffice, aber das also die Vermittlung dieser Arbeitsmotivation?
Definitiv, ist eins von den großen Themen. Also so diese Motivationsfaktoren sind da ganz wichtig. Ich glaube, dass das ein bisschen sozusagen größer sogar noch ist, dass da eben zur Arbeitsmotivation gehören auch Dinge dazu, wie gute Arbeitsorganisation. Auch das, sozusagen gute Arbeitsorganisation fördert ja auch meine Motivation, dass ich das Gefühl habe, ich kann gut arbeiten, ich kann störungsfrei arbeiten, ich bekomme alle Informationen, die ich benötige. Auch das ist ja eine Form von Wertschätzung, die dann natürlich meine Motivation steigert. Und da gehört ganz viel dazu. Und die meisten Führungskräfte, ich sage mal zu 98%, sind eben in einer Präsenzkultur aufgewachsen und haben das auch noch nie anders vorgelebt bekommen und haben jetzt durch die Pandemie gesehen, oh mein Gott, Führung muss jetzt ganz anders funktionieren im Homeoffice. Und das ist etwas, was natürlich eine riesen Herausforderung ist. So wie Sie gesagt haben, in der Regel werden ja die fachlich besten Führungskräfte und nicht diejenigen, die Führung am besten können. Und jetzt kommt nochmal so eine, ja, und jetzt kommt nochmal so eine arge Führungsherausforderung, eben wie virtuelles Arbeiten, Homeoffice dazu. Und jetzt wird alles nur noch komplizierter. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man eben mit berücksichtigen muss, eben was wir schon angesprochen haben. Informelle Kommunikation, wie kann ich die auch fördern, wenn ich die Leute gar nicht sehe, eigentlich nicht weiß, woran die jetzt genau gerade arbeiten. Wie kann ich dann eben auch den Zusammenhalt im Team fördern? Auch das ist ja extrem wichtig für die Motivation. Wenn die sich nicht gegenseitig sehen, wenn ich als Führungskraft nicht beäugen kann, ob die eh miteinander reden oder ob die sich gerade streiten, so wie im Büro, wenn ich das alles nicht mitbekomme. Also das gehört für mich da alles mit dazu.
Sehr gut. Und da haben wir einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die unterbewusste Wahrnehmung von einer Zugehörigkeit etc. Wir haben große Erfahrung oder ich habe viel Erfahrung in der dezentralen Organisation gemacht. Wir haben 1200 Filialen betreut in Deutschland und das war ein Wort. Also nicht nur, dass das eine Menge Geld gekostet hat, ja, es war auch gleichzeitig so, dass das ein gigantischer Aufwand war und da haben wir eine ganz, ganz interessante Feststellung gemacht. Denn parallel dazu haben wir mehrere Callcenter mit über 5000 Mitarbeitern gesamt betreut. Und wir haben uns immer gefragt, warum hat ein Callcenter circa 10% Krankenstand im Durchschnitt und warum hat eine Filiale eigentlich nur 6% oder 7%? Das kann doch gar nicht sein. Und man kann da wahnsinnig viel für Telearbeit, mobiles Arbeiten, Homeoffice, wie auch immer wir das ganze Kind jetzt nennen wollen, ja, disloziertes Arbeiten, nennen wir es mal so, kann man unglaublich viel lernen. Denn das Finding war, in einer Filiale gibt es soziale Unterstützung und zwar unbewusst. Entweder durch den Kollegen oder die Kollegin, die vielleicht einfach nur mitleidig guckt, wenn der nächste Kunde durchdreht. Ja, also so mein Lieblingsbeispiel, 20 Minuten darauf gewartet, das Paket abzugeben und dann erstmal gefragt, wollen Sie ein kostenloses Girokonto? Dann eskalieren Menschen. Das ist einfach so. Ja? Und dann ist diese soziale Unterstützung wahnsinnig wertvoll. Und diese soziale Unterstützung, die gibt es im Callcenter nicht. Und spannend, die gibt es auch jetzt übrigens nicht im Homeoffice. Ich kann nicht sehen, ob jemand mich gerade mitleidig anguckt oder ob er vielleicht gerade bei Google ein Bild anschaut oder ein Video oder sonst irgendwas. Und wir müssen uns eigentlich versuchen, darum zu kümmern, wie wir unterbewusst diese soziale Unterstützung wieder hinkriegen. Und deswegen bin ich zum Beispiel gar kein Freund von diesen virtuellen Kaffeepausen oder dergleichen, weil das ist so aufoktroyiert. Das ist wie wenn ich einem von meinen beiden Söhnen sage, so, spiel jetzt mal was, aber was Vernünftiges, spiel mal Lego. Wehe, du spielst Krieg. Du spielst jetzt Bauernhof-Lego. Und dann ist natürlich der Effekt weg, ja, den ich eigentlich haben will. Haben Sie einen Tipp oder einen Trick, was man da machen kann?
Also ich bin eigentlich schon ein großer Fan von virtuellen Kaffeepausen, muss ich schon sagen. Aber ich glaube auch, dass man sowas nicht aufoktroyieren kann. Also so dieses, wir treffen uns alle gemeinsam am Freitag um 11:30 und dann sozusagen haben wir alle Spaß in der Gruppe und das am besten noch über Zoom, wo immer nur eine Person reden kann, ist eine Katastrophe. Also das kann nicht funktionieren und das kann auch nicht in irgendeiner Art und Weise diese Kaffeepause simulieren. Weil bei der Kaffeepause geht es darum, dass ich mich im Raum bewegen kann, ich kann mit verschiedenen Menschen sprechen, ich kann aber auch dieses Gespräch dann auch wieder abbrechen und mich jemandem anderen zuwenden. Von dem her bin ich da ein großer Fan, vor allem in solchen Teamstrukturen, wo es eben dann mehr als zwei Leute gibt, bin ich ein großer Fan von Tools wie Wonder beispielsweise, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wo man dann wirklich auch als Avatar sich in einem Raum bewegen kann. Und erst wenn ich nah mit jemand anderen nebeneinander stehe und unsere beiden Avatare beieinander sind, dann können wir miteinander sprechen. Und dann kann ich mich wirklich bewegen und kann tatsächlich versuchen, dieses informelle Plaudern und, da drüben sehe ich die Susi, mit der habe ich schon lange nicht gesprochen, ich schaue mal zu dir rüber, kann ich das deutlich besser simulieren als in normalen Videokonferenz-Tools wie Zoom, Skype, MS Teams und so weiter. Und das finde ich extrem wichtig.
Ja, das ist super spannend. Also es wird simuliert. Ich habe noch so ein paar mehr Learnings, aber aus dieser Corona-Zeit jetzt eigentlich. Mhm. Und wir können sie ja mal als, ich glaube, das ist auch schön, so als Knowledge-Nuggets an die Hörer verbreitet. Mir hat ein befreundeter Psychologe gesagt, Bastian, hast du schon mal vorm Spiegel einen Vortrag geübt? Da muss ich jetzt fairerweise sagen, ich spreche sehr oft, sehr viel, sehr frei. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Ich weiß, eigentlich sollte ich es tun, denn das ist eine Frage der Professionalität. Aber ich habe gesagt, es ist schon eine Weile her. Und dann hat er gesagt, ja, wie war denn da dein Gefühl? Und ich habe dann gesagt, ja, mein Gefühl ist eigentlich, dass ich mich gar nicht gut konzentrieren kann. Und dann hat er gesagt, ja, das liegt daran, dass du dich die ganze Zeit selber siehst. Und das war für mich ein total gutes Argument, weil mir aufgefallen ist, in der Videokonferenz sehe ich mich auch immer selber. Und wenn ich mich selber sehe, dann meine Aufmerksamkeit geht auch auf mich selber. Nicht, weil ich irgendwie ein eitler Verrückter bin, ja, sondern weil das was eine ganz natürliche Eigenschaft ist. Und es passiert mir in der normalen sozialen Interaktion eben nicht. Und der zweite Punkt, den ich aber aus einer anderen Ecke gehört habe, das fand ich süß. Da habe ich mich mit einem Vorstandssekretär unterhalten. Ich hatte danach einen Termin mit dem Vorstand. Und der hat zu mir gesagt, wissen Sie, früher fand ich es eigentlich schon ganz nett, einfach mal nur zu lauschen. Und ich dachte mir so, Gott, das kann er doch gerade nicht wirklich gesagt haben. Aber er hat natürlich vollkommen recht. Also wenn sich eine Gruppe unterhält und man steht in der Nähe, kann man zuhören, aber man muss nicht. Und man kann sich einmischen, aber man muss nicht. Das ist in einem virtuellen Meeting ganz anders. Ich kann nicht einfach nur da sitzen und sagen, oh, ich wollte eigentlich nur mal eine Runde lauschen, danke. Ja, das klappt halt nicht. Also ich glaube, ich bin auch für Simulieren, aber ich bin für Simulieren in einer granuläreren Version sozusagen. Mhm. Ja? Ja. Und ich glaube, dass das Bindungsfaktoren sind und diese Bindungsfaktoren sich dann auch wieder in der Arbeitsmotivation niederschlagen können. Ich muss aber sagen, ich finde Ihren Aspekt diese virtuelle Kaffeepause darf nicht aufoktroyiert sein, aber man könnte sie ja gestalten. Das finde ich schon sehr, sehr wertvoll.
Und ich glaube, dass wir uns da wirklich sozusagen auch stärker damit beschäftigen müssen, mit welchen Tools kann man denn was gut simulieren. So wie Sie es zum Beispiel auch beschrieben haben mit, in einer Videokonferenz sehe ich mich ständig selber und bin dadurch abgelenkt von meinem eigenen Bild. Bei Zoom beispielsweise kann ich mein Selbstbild ausblenden und das mache ich ständig. Eben um diesen Effekt nicht zu haben, um mich selber nicht zu sehen. Es interessiert mich doch nicht, ob da jetzt mir irgendwo eine Locke reinhängt oder ob meine Brille schief ist, sehe ich auch nicht, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe. Und dann brauche ich ein Feedback von den anderen, aber es ist mir egal einfach. Und das sind so Aspekte, da muss man es halt gut nutzen. Ne?
Das sind so kleine Tricks, finde ich, und Tipps. Das ist einfach gut. Und das kann ich mir zum Beispiel bei den Pionieren der Prävention auch sehr gut vorstellen, dass das so kleine Tipps sind, die man wunderbar weitergeben kann.
Ja, absolut.
Und es sind auch kleine Tipps für Führungskräfte, HRler. Uns hört ja ein sehr breites Spektrum an Berufen sozusagen auch immer in dem Podcast zu. Kann man mal ausprobieren, ist nämlich auch unschädlich. Wenn es nicht geklappt hat, dann sagt man, war ein technisches Problem.
So. Genau.
Also das geht gut. Ich habe aber noch einen zentralistischeren Lösungsansatz und da hätte ich gerne natürlich Ihre Fachmeinung zu. Stichwort Transparenz und Partizipation. Also wir vermuten doch als Führungskräfte, als BGMler, als die Schaffer von gesunder Arbeit, da vermuten wir ja eigentlich, dass es den Leuten nicht so gut geht und dass sie vielleicht nicht so motiviert sind, A, wir wissen es nicht und B, wir wissen auf keinen Fall warum. Also es sind alles immer nur Vermutungen. Wir könnten sie aber auch einfach mal transparent fragen und wir könnten auch gleichzeitig vielleicht selber zugeben, dass es uns gegebenenfalls selber auch nicht so gut geht und nicht so gut gelingt. Mein Lieblingsstichwort, Beurteilung von Beanspruchung und Belastung psychischer Gefährdung, also die berühmte PsyGBU, die viel mehr als ein gesetzlich ekliges Ding ist, sondern eigentlich ein Quell des Wissens, wenn gut angestellt. Wie sehen Sie da die Dringlichkeit, das gerade jetzt anzufangen, wirklich stringent durchzuführen, vielleicht auch mal ein bisschen regelmäßiger als alle 2 Jahre durchzuführen?
Also bin ich komplett bei Ihnen, kann ich nur unterstreichen. Also ich finde auch, dass es extrem wichtig ist, die Leute einfach mal zu fragen, wie es ihnen geht und was denn möglicherweise Schwierigkeiten sind, die sie denn selbst sehen im Homeoffice. Weil man einfach nicht von sich selber auf andere schließen kann. Also wenn ich eins gelernt habe bei den ganz vielen Homeoffice-Workshops, die ich jetzt gehalten habe während der Pandemie, dann ist das jedem geht's anders damit. Es gibt Leute, die lieben ihr Homeoffice und die wollen hier 5 Tage die Woche am liebsten und die Leute nie wieder sehen im realen Leben und nie wieder in die Arbeit gehen und sind da sehr glücklich und können wirklich sehr motiviert arbeiten. Dann haben wir Leute, die alleinstehend sind, die komplett vereinsamen und sagen, es ist so langweilig, ich halte das nicht aus, ich brauche Ansprache, ich brauche ein Gegenüber auf dem anderen Schreibtisch, die ich anschauen kann, um eben zum Beispiel mal das mitleidige Gesicht abzubekommen, wenn mir eine blöde E-Mail reingekommen ist. Und dann haben wir Leute, die sagen, eigentlich kann ich ganz gut im Homeoffice arbeiten, aber nur, wenn meine Kinder nicht zu Hause sind und ich dort irgendwie in der Ruhe bin. Also auch die Lebensumstände sind sehr unterschiedlich und natürlich auch alle Persönlichkeiten und wie die Leute dann damit umgehen. Also ich sage den Leuten auch immer transparent, ich selber habe auch 1,5 Jahre zu Beginn meiner Selbstständigkeit im Homeoffice gearbeitet, war eine Katastrophe. Habe ich gelernt, kann ich nicht gut. Und dann habe ich mir ein externes Büro genommen, habe gesagt, okay, Veronika, entweder du schaffst es sozusagen im Büro so produktiv zu sein, dass du dir leisten kannst, das externe Büro anzumieten, oder du hast es offensichtlich nicht verdient, selbstständig zu sein. Dann geht's halt nicht, dann musst du dir einen Job suchen. Und habe dann aber gesehen, wie wichtig es das für mich ist und wie gut ich hier arbeiten kann. Und man muss eben dann auch die eigenen Rahmenbedingungen reflektieren, wo man gut arbeiten kann. Und das ist halt auch etwas, wo ich sage, wenn wir sprechen von Motivation im Homeoffice, dann gehe ich auch davon aus, in Zukunft haben wir immer auch alle die Möglichkeit, auch ins Büro zu gehen. Es wird sozusagen in der Zukunft nicht dieses zwanghafte 5 Tage pro Woche Homeoffice sein, sondern wir haben die Möglichkeit, uns das selber zu gestalten als Angestellte und auch als Führungskräfte und zu sagen, okay, 2 Tage pro Woche passt für mich gut, da mache ich meine konzentrierten Arbeiten und für alles, wo ich Leute brauche, wo ich brainstormen muss mit anderen, für Meetings, für das gehe ich ins Büro. Und das ist für mich dann zum Beispiel irgendwie eine gute Mischung. Und das ist für mich auch so ein wichtiger Punkt in diesem Kontext.
Finde ich super. Ich versuche mich mal an einer ersten Takeaway-Message, ja. Also sowohl Arbeitsverhältnisse als auch Arbeitsverhalten sind ein unglaublicher Einflussfaktor auf die eigentliche Arbeitsmotivation. Wahrscheinlich ist es logischerweise auch das Ergebnis dessen. Also die Arbeitsmotivation ist das Ergebnis des Verhaltens und der Verhältnisse. Um diese Arbeitsverhältnisse und das Arbeitsverhalten motivierend zu gestalten, muss ich individuell vorher mal fragen, was hilft dir eigentlich? Oder aber den Denkprozess bei dem oder derjenigen anstoßen. Denk doch mal darüber nach. Also machst du jetzt eigentlich gerade Homeoffice nur, weil alle Homeoffice machen oder weil du die Regelung auch haben willst? Wie stehst du zur 3-2-2-Woche? Also für alle, die den Begriff noch nicht kennen, 3 Tage Homeoffice, 2 Tage arbeiten, 2 Tage frei. Jetzt denkt man sich so, wow, toll, Schmidt-Bleicher, hast dir richtig was ausgedacht. Das habe ich A, nicht selber getan, sondern ein Professor aus Harvard. Und der hat lakonisch dazu noch erwähnt, ich meinte aber mit 2 Tage frei nicht Samstag und Sonntag. Und in dem Moment verändert sich die Welt ganz grundlegend. Also was ich meine ist, wir müssen erstmal tatsächlich fragen, aber wirklich gezielt nach Arbeitsmotivation mit dem Ziel der Sensibilisierung dafür bei Führungskräften, genauso wie bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und wir müssen dann Verhältnis und Verhalten unterscheiden und motivierende Bedingungen letzten Endes schaffen. Wie lange braucht man dafür, Frau Jackel?
kommt auf die Größe sozusagen des Teams an und wie schnell man sozusagen hier gut ins Thema einsteigen kann. Ich sage mal, die kurzen Workshops, die ich mit einzelnen Teams oder Abteilungen mache, die dauern dann so 2 bis 3 Stunden und dann hat man das durch. Und dann kann man sozusagen sich hier sehr, sehr gezielt um dieses Thema kümmern. Wenn es jetzt eine riesige Organisation ist, die ich natürlich auch begleite, dann dauert das so seine Zeit und dann braucht das ein paar Schritte und braucht man dann schon ein paar Monate, um hier das regelmäßig zu begleiten bis hin zur Maßnahmenumsetzung. Aber das kann man auch schon wirklich sehr, sehr gezielt dann eben auch in Teams anregen und in solchen Workshops eben gemeinschaftlich auch erarbeiten.
Eine ganz liebe Kollegin, die ich übrigens auch sehr schätze und Sie kennen sie bestimmt auch, ist Sabine Kluge von Kluge und Konsorten, war hier auch schon im Podcast, hat ein super tolles Buch geschrieben, Graswurzelinitiativen. Ich will nur mal kurz darauf hinweisen, das ist genau ein Fall für eine Graswurzelinitiative, die anzuregen wäre, bei Mitarbeitenden zu sagen, beschäftigt euch mit Arbeitsmotivation, wie müssen die Verhältnisse aussehen, wie muss das Verhalten aussehen, tut euch zusammen, euer Unternehmen wird es begrüßen und wird es mitnichten niederknüppeln, ja, wie es so gerne mal gedacht wird. Denn ich glaube, viele Unternehmen befinden sich auf der Suche. Vielleicht noch als so eine Ausgangsfrage, denn leider, wie immer, ist die Zeit zu kurz. Und ich würde dann gerne mal noch in so 3 Tipps reinkommen, aber trotzdem noch mal von Ihrer Seite aus ergänzt. Welche Möglichkeiten können in Ihren Augen heutzutage Unternehmen nutzen, um das Thema Arbeitsmotivation wir dürfen eigentlich gar nicht dezentrale Teams sagen, ne? Eigentlich müssten wir sagen, Arbeitsmotivation im New Normal. Das ist schön, das ist auch ein bisschen trendy, das sagen wir jetzt. Also Arbeitsmotivation im New Normal, was glauben Sie, welche Möglichkeiten würden Sie noch ergänzen, die Unternehmen nutzen sollten, sich effektiv damit auseinandersetzen sollten jetzt gerade?
Das Schöne ist, Arbeitsmotivation funktioniert ja im New Normal genauso wie im Old Normal. Also die Psyche hat sich ja nicht verändert, Gott sei Dank. Das heißt, wenn ich es damals schon gut geschafft habe mit einem Team, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich das jetzt auch gut hinbekomme. Was ich Führungskräften immer mitgebe, sind 3 Ansatzpunkte, wo wir eben aus der psychologischen Forschung wissen, dass die extrem wichtig sind für Motivation. Das ist einerseits die Wertschätzung von Personen, einerseits von Leistung, aber auch sozusagen von denen als Mensch, als Ganzes. Und Menschen wertzuschätzen schaffe ich auch, wenn ich mit ihnen nicht in einem Raum bin. Das kann ich eben auch durch Telefonate regelmäßige, durch Videokonferenzen und all diese Dinge. Wertschätzung kann auch passieren durch eine nicht regelmäßige Information, die ich ihnen gebe, damit sie gut arbeiten können. Also das ist ein wichtiger Punkt. Der 2. wichtige Punkt, den auch jede Führungskraft machen kann, ist die Autonomie erhöhen bei den Mitarbeitenden. Das heißt, dass die Mitarbeitenden selber das Gefühl haben, ich kann Dinge kontrollieren, ich kann mal was aussuchen, ich kann Dinge selbst entscheiden. Was das dann genau ist und auf welcher Ebene wir da jetzt sprechen von Autonomie, hängt natürlich immer ein bisschen von der Tätigkeitsbeschreibung ab. Aber in Wirklichkeit kann ich das bei jedem Lagerarbeiter kann ich das machen. Das müssen ja nicht sozusagen hochgestellte Akademiker sein oder Akademikerinnen. Ja, das geht immer. Und das fängt an bei dem, was wir jetzt gesagt haben, den Leuten selbst sozusagen die Option geben, wann wollen sie Homeoffice machen, wenn wir jetzt bei diesem Thema bleiben. Und denen nicht zu sagen, du darfst schon Homeoffice machen, aber nur an 2 Tagen pro Woche und nicht Montag und Freitag, weil ich will nicht, dass ihr ein langes Wochenende habt. Das ist komplett lächerlich, aber das höre ich jetzt ständig. Das sind so die neuen Homeoffice-Regeln.
Ja, wir sind ja in Deutschland eine ganz tolle Neidgesellschaft. Das können wir super, ja. Und genau das ist blanker Neid, der da eigentlich aufkommt, ja. Also bin ich total bei Ihnen. Ich habe noch eine Ergänzung, was das Thema Autonomie angeht, weil ich habe ein ganz, ganz tolles Kundenunternehmen, mit dem wir darüber sprechen, wie setzt man Meeting Principles eigentlich um, die gesundheitsförderlich sein sollen. Und eines der Principles ist begründete Absage von Meetings. Für jeden möglich. Also mit, sorry, ja, Sinn und Nutzen wurde nicht mitgeteilt in der Agenda. Ich bin raus. Ja. Und das ist das kann ich wirklich nur mit beiden Händen über die Theke reichen, ja. Sehr, 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 sehr sinnvoll, ja. Raus Absolut. Aus dem Hauptsache, ich bin dabei, hinzu, ich weiß, wann ich einen Beitrag leiste und wann eben nicht. Und das ist ein riesen Zugewinn an Autonomie. Aber es gibt noch einen dritten Punkt, Frau Jackel.
Genau. Was ich Führungskräften auch noch immer mitgebe, und das können auch alle Führungskräfte umsetzen, ist nämlich sinnstiftendes Arbeiten. den Leuten klarzumachen, warum sie das tun, was sie tun. Oder warum sie das machen sollen, was sie machen sollen. Und hier wirklich auch transparent zu sein. Und gerade bei dezentralen Teams fällt es mir sehr häufig auf, dass Führungskräfte Aufgaben halt verteilen und halt delegieren, aber nicht genau dazu sagen, warum gehört das jetzt zu diesem Projekt dazu, für wen ist jetzt das Ergebnis wichtig, wer wird mit deinen Ergebnissen weiterarbeiten und so weiter. Also, dass die Leute wirklich ein Gefühl haben, die Beschäftigten, warum oder wo bin ich sozusagen als Rädchen Teil des Ganzen? Was ist das Ganze rund um mich? Wofür trage ich denn hier bei? Das ist halt einfacher manchmal gewesen, wie es noch so Papierakte gegeben hat, die man dann so ausgefüllt hat. Man hat gesehen, was kommt vorher rein. Ich trage meine Dinge ein und gebe es dann der Kollegin auf dem nächsten Schreibtisch und habe dann so das Gefühl, oh, das passt irgendwie alles ineinander. Das ist im Homeoffice mit digitalen Dingen und mit ja manchmal sehr abstrakten Produkten und Dienstleistungen, die wir halt mittlerweile in unserer Gesellschaft haben, schwieriger geworden. Und umso wichtiger ist es, dass Führungskräfte erklären können, warum Leute, weiß ich nicht, irgendeine Excel-Tabelle einmal im Monat ausfüllen und wer diese Excel-Tabelle nachher liest und warum die wichtig ist und warum es wichtig ist, dafür keine Fehler zu machen.
Das kann natürlich darin münden, dass man die allzu liebgewonnene Kontrollkultur dann auch verliert, weil vielleicht liest ja kein Schwein die Excel. Liste. Schöne Grüße nach draußen. Ja, also das gibt es ja einfach. Ich nehme das, Frau Jackel, als das wertvollste Takeaway mit, denn ich erkenne eine Analogie. Es gibt dieses Wertschöpfungsdreieck, das heißt Zeit, Kosten, Qualität, und am besten treffe ich die Mitte des Dreiecks. Das scheint mir im Falle von Wertschätzung, Autonomie und Sinnstiftung genau das gleiche Spiel zu sein. Denn es ist ja nie eine Extremita, die ich auspräge, sondern ich brauche das gute Mischungsverhältnis aus dem allen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Takeaway, liebe Zuhörende. Setzt euch zu Hause hin, wenn ihr in Führungspositionen mit dem Personal seid oder wenn ihr von Führung Betroffene sind. Ui, das klingt ein bisschen wie von Armut Bedrohte. Aber also von Führung betroffene Personen seid, dann malt euch doch mal dieses Dreieck auf, definiert es für euch. Also definiert Wertschätzung, Autonomie, Sinnstiftung, passiert es nicht, und formuliert vielleicht daraus auch, und ich nenne es mal ganz bewusst, Wünsche. Besprecht es mit der Führungskraft oder bietet es den Arbeitnehmenden entsprechend an, darüber mal zu reden. Und ich glaube, das ist der erste Step in eine gute Arbeitsmotivation im New Old Normal.
Absolut, absolut.
Im Leben im permanenten Beta. Wir haben nur noch ganz wenig Zeit. Deswegen auf den letzten Step. Haben Sie noch einen besonderen Lifehack für Arbeitsmotivation?
Arbeitsmotivation, Lifehack. Nein, kann ich nicht sagen. Also das ist etwas, was so individuell ist, deswegen traue ich mich da jetzt gar nicht, so einen schnellen Tipp, der bei allen funktioniert, zu machen. Ich glaube, es ist wichtig, in sich selbst reinzuspüren, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Jeder von uns hat da ein bisschen anders gelagerte Bedürfnisse und braucht hier ein bisschen andere Dinge, um gut motiviert arbeiten zu können. Aber ich finde es wichtig, hier mal eben in sich selbst reinzugehen, zu reflektieren, was brauche ich zum Arbeiten? Das dann auch zu kommunizieren bei anderen, also damit auch offen umzugehen. Jeder von uns hat eine Psyche, jeder von uns hat Bedürfnisse, und das dann weiterzutragen. Aber Vorsicht, nicht davon auszugehen, dass meine Bedürfnisse auch die von allen anderen sind, weil die könnten möglicherweise ganz anders gelagert sein.
Sehr schön. Und ich finde, das sind auch gute schließende Worte im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann nur wirklich Danke sagen, ein toller, total praktikabler, finde ich, Einblick in die Tiefen der Arbeitsmotivation und Psychologie. Deswegen auch so schön und praktikabel. Sie sind Ihrem Motto treu geblieben. Ja, zack, zack, statt Wischiwaschi. Fand ich super. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Abschließend immer ganz, ganz wichtig. Jetzt könnte es ja Leute geben, die sagen, ja, das war richtig gut. Ja, und jetzt will ich aber mal die blöden Fragen vom Schnittbleicher nicht mehr hören. Ich wüsste aber total gerne von Frau Jackel noch X und Y. Wie erreicht man Sie, Frau Jackel, wenn man sagt, ich würde mich ja gerne mit Frau Jackel unterhalten?
Also idealerweise einfach bei LinkedIn melden. Unter Veronika Jackel, JAKL, mich suchen, mich anschreiben, da bin ich sehr, sehr gut zu finden. Ansonsten kann man mich natürlich auch googeln. Für alle Unternehmen, meine arbeitspsychologischen Dienstleistungen findet man eben unter Arbeitspsychologie Jackel. Für alle Leute, die selber im BGM unterwegs sind, gerne bei den Pionieren der Prävention mal vorbeischauen.
Super, kann ich nur bekräftigen, werde ich übrigens auch machen. Ich flankiere und ergänze sehr gerne mal die Move mit Doppel-O bei LinkedIn suchen. Und ganz bestimmt könnte sein, dass der Herr Schmidt-Bleicher auch bei LinkedIn ist. Und ja, der ist mit Frau Jackel verbunden. Also in meinen Kontakten suchen und dann klappt das auch. Ansonsten tausend Dank für die Zeit, tausend Dank für die Eindrücke. Ich hoffe, wir schaffen es, uns irgendwann auch mal in Präsenz zu sehen. Wer weiß. Und
würde mich sehr freuen.
Genau. Shoutout nach draußen an Deutschland, Österreich. Wir wachsen ja jetzt. Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ja, vielleicht auch. Gut zuhören, gerne Rückfragen stellen, gerne kommentieren und liken. Das freut uns immer. Wir arbeiten an diesem Podcast nämlich hart und das machen wir, weil wir mehr gesunde Arbeit brauchen. Punkt. In diesem Sinne, eine schöne Zeit, einen guten Tag. Vielen Dank. Tschüss.
Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.